Ich bete auch noch mal ganz kurz. Jesus, wir bitten dich, dass du unseren Blick auf dich richtest und dass wir von dir was hören, von dir was wahrnehmen heute Abend. Ich bitte dich, dass wir von dir lernen können, dass wir verstehen, wie du bist und dass du zu jedem von uns jetzt redest. Amen. Ich möchte etwas ganz Einfaches heute mit uns machen, nämlich eine Geschichte von Jesus lesen und von Jesus lernen, wie er ist, einige Dinge rausfiltern, um zu schauen, wie ist Jesus und was können wir von ihm mitnehmen. Und dann im zweiten Teil geht es nochmal um Rinderzucht. Das gehört da unmittelbar dazu. Das muss dann auch noch kommen. Da kann man auch was über Jesus lernen. Aber zunächst mal einen Text, wo eine Begebenheit berichtet wird, die Jesus erlebt hat. In Johannes 4 finden wir eine Geschichte, wo Jesus auf eine Frau trifft, auf eine ungewöhnliche Frau, an einem Brunnen. Und ich möchte so immer so ein paar Verse lesen und schauen, was wir daraus filtern können, was wir über Jesus lernen können, über die Art und Weise, wie er ist, wie er handelt, wie er denkt, wie er so drauf ist. Johannes 4, Verse 1 bis 30. Und ihr werdet das hier vorne auch sehen. Es geht los mit den ersten drei Versen. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Bis hierhin erstmal. Ist so ein belangloser Text, so eine Einleitung zu dieser Geschichte. Jesus hat gehört, dass die Pharisäer erfahren haben, dass er noch mehr Leute tauft als Johannes, dass er noch viel mehr Erfolg hat. Und die Pharisäer waren davon nicht begeistert. Und was macht Jesus? Er hört das, dass die sauer sind und verlässt Judäa und geht nach Galiläa. Jesus weicht hier Konflikten aus. Das ist erstmal spannend, weil man ja intuitiv vielleicht denkt, Jesus geht immer voll ran an die Konflikte. Macht er ja auch an einigen Stellen. Wenn da irgendwo jemand mit einer kritischen Frage kommt oder irgendwas passiert, der stopft denen manchmal auch das Maul durch kluge Antworten, durch die Reaktionen, die er bringt. Aber an dieser Stelle weicht er einfach Konflikten aus. Vor allen Dingen die Pharisäer, die waren ja nicht begeistert, weil Jesus so erfolgreich war. Das heißt, ihm ist es richtig gut gelungen, dort in dieser Gegend. Da müsste man doch meinen, Jesus bleibt jetzt erst recht dran. Es bringt Frucht, die Ernte wird eingefahren. Und was macht Jesus? Er geht einfach. Was Jesus tut, ist immer zielorientiert. Er weicht auch manchmal Konflikten aus, wenn es sich nicht lohnt, die auszutragen. Das ist erstmal vielleicht so logisch und so belanglos, aber es ist so spannend, weil wir von Jesus vielleicht manchmal das Gefühl haben, dass er sowas nie tun würde. Als wäre das ein fauler Kompromiss. Aber hier an dieser Stelle lesen wir, dass er offensichtlich der Meinung ist, die Pharisäer in dieser Gegend nicht provozieren zu müssen, wenn es eine andere Gegend gibt, wo Menschen gerettet werden können. Er hat zwar nie die Konfrontation gescheut an anderen Stellen, aber er hat sie auch nicht gesucht, wenn damit nicht ein höheres Ziel verbunden war. Wenn er nicht das Gefühl hatte, dass es jetzt dran ist, auf Konfrontation zu gehen, diese Konflikte auszutragen. Wir müssen nicht jeden Konflikt austragen. Das ist vielleicht so eine kleine Nebenbotschaft, die hier drin steckt. Es gibt manchmal Konflikte, die muss man nicht führen. Und wir müssen Gott fragen und wir müssen immer wieder weise auswählen, welche Konflikte müssen geführt werden, müssen ausgetragen werden, wo muss man Dinge klären und wo muss man auch einfach manchmal gehen. Und das ist eine Sache, die lebt Jesus hier einfach so im Alltagsgeschäft. Da werden nicht viele Worte drum gemacht, aber es wird nebenbei mitberichtet. Dann, wo ging er hin? Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Das sind alles solche Verse, da ist man versucht, so schnell drüber hinwegzulesen. Er ging halt durch Samarien. Jetzt muss man sich aber bewusst machen, dass Samarien nicht unbedingt der Ort war, wo man als Jude gerne durchgegangen ist, sondern es war ein unreiner Ort. Da haben die Samariter gelebt und die Samariter waren von den Juden nicht geachtet, weil sie ja auch so eine synkretistische Form von Judentum auch gelebt haben. Sie haben manche Lehren gehabt, die nicht ganz koscher waren in jüdischer Sicht, sondern die auch an manchen Stellen schräg waren. Wenn wir dann noch mal kurz drauf eingehen. Aber was wir hier bei Jesus beobachten, ist erstmal, dass er null Berührungsängste hat. Er zieht einfach durch dieses Land durch. Und nicht nur das. Er hat überhaupt keine Angst vor den Irrlehren, vor der Unreinheit der Samaritaner, dass es irgendwie auf ihn überspringen könnte oder so, sondern er geht durch diese Gegend mit dem Bewusstsein, dass Gott hier schon früher gewirkt hat. Abraham war dort unterwegs gewesen, so die Erzväter. Für die einen ist es eine unreine Stadt, für Jesus ist es ein Ort, den er mit seinen Vorfahren, mit Jakob und so teilt, der mit Gottes Geschichte verbunden ist. Die einen, die meiden die Nähe der Samariter und Jesus schickt seine Jünger erstmal in die Stadt einkaufen. Während die einen auf Abstand gehen, um sich selbst nicht zu verunreinigen, macht Jesus mitten in dieser Gegend eine Rast und seine Jünger schickt er mitten in die Stadt hinein, um erstmal Essen zu kaufen, weil sie Hunger hatten. Und noch was, ist ja hier auch eine interessante Begebenheit, Jesus war müde von der Reise. Auch so die Vorstellung von Jesus, dass er immer von Kraft erfüllt ist, immer leistungsfähig ist, zu jeder Zeit, wird hier völlig zunichte gemacht, unsere romantischen Vorstellungen von Jesus. Er war einfach mal auch ein Mensch. Er war ganz Gott und ganz Mensch zugleich. Er braucht eine Pause, seine Jünger auch. Er lässt sich dort nieder. Und wo lässt er sich nieder? Mitten in so einer unreinen Gegend. Jesus war sich bewusst, dass das Licht immer stärker ist als die Finsternis. Im Alten Testament war es so, dass in dem Moment, wenn man was Totes berührt hat zum Beispiel, oder was Krankes, dann wurde man selber unrein. Und Jesus kommt und er berührt die Unreinen, er berührt die Kranken und die werden gesund und sie werden rein. Und sie werden heilig. Jesus ist hier in der Mittagshitze, mitten in Samaria, in dieser Gegend, also ja, und er konnte nicht mehr, sodass er eine Pause gebraucht hat. Vollkommen Mensch. Er hatte keine besonderen göttlichen Superkräfte in diesem Moment, die ihn einfach weiterlaufen lassen haben, sondern er hat einfach Gottes Gegenwart in seinem Leben gehabt, so wie wir als Menschen auch herausgefordert sind, diese Gegenwart Gottes zu suchen, bei allem Menschsein, was trotzdem dazugehört. Dann, da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Ja, jetzt nochmal eine bedeutende theologische Frage. Warum hat Jesus diese Frau gebeten, ihm Wasser zu geben? Jetzt könnte man alles Mögliche vielleicht antworten, aber wenn man diese Geschichte einfach mal so liest, wie sie hier steht, hat man den Eindruck, er hatte einfach mal Durst. So einfach ist die Antwort erstmal. Jesus hatte Durst und er bittet diese Frau, die vorbeikommt, ihm Wasser zu geben. Jesus war einfach mal fertig, er hatte Durst. Und hier wird auch noch eine Eigenschaft von Jesus deutlich, er ist bereit, sich dienen zu lassen. Ich meine, der simple Zusammenhang dieser Geschichte ist einfach mal der, dass Jesus kein Gefäß dabei hatte, um Wasser zu schöpfen. Und er ist auf die Hilfe dieser samaritischen Frau angewiesen, dass sie eben Wasser aus dem Brunnen rausholt, weil er Durst hat. So einfach und so menschlich kann das Leben von Jesus auch manchmal aussehen. Dann, er konnte es also aushalten, Hilfe zu brauchen, auch mal K.O. zu sein, hatte keinen Eimer dabei, konnte nicht mehr. Deswegen hat er auch seine Jünger in die Stadt geschickt, dass sie erstmal was zu essen besorgen. Aber dann merken wir, die Geschichte, die nimmt so richtig Fahrt auf und dieses ganze Natürliche, was man hier erlebt, beginnt plötzlich sich zu wandeln in eine geistliche Situation, in einen Moment, wo Gott dieser Frau begegnet. Vers 9, da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie jetzt? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Hat Jesus offenbar nicht gewusst. Diese Frau ist total verunsichert, was jetzt hier passiert, weil ein jüdischer Mann sie mitten alleine in der Wildnis, also dort bei diesem Brunnen außerhalb der Stadt, plötzlich anspricht. Und warum hatten die Juden keine Gemeinschaft mit den Samaritern? Weil ihr Glaube es nicht zugelassen hat, weil der Glaube der Samariter mit heidnischen Kulten vermischt war. Und warum hatte Jesus keine Scheu vor dieser Samariterin, obwohl er Jude war? Weil Jesus keine heidnischen Kulte fürchtet. Weil Jesus das Licht der Welt ist und weil das Licht immer stärker ist als die Finsternis und er geht hier an dieser Stelle mitten rein in die Situation. Den Pharisäern weicht er aus in der anderen Gegend und der Samariterin nicht. Sondern dort steht er da und ist auf Empfang für das, was der Vater will und erkennt, dass hier eine bedeutende Situation sich gerade anbahnt. Jesus ging nicht mit Angst durch die Welt. Man merkt, wenn man Jesus beobachtet, dass er angstfrei unterwegs ist, egal auf was für Milieus und auf was für Menschen er trifft. Er hat nicht Angst, von der Finsternis plötzlich überwältigt zu werden, sondern er ging mit dem Anspruch durch die Welt, dass da, wo er erscheint, die Finsternis weichen muss und nicht er. Das ist Leben im Licht. Darauf zu vertrauen, dass die Gegenwart Gottes mächtig genug ist, dass die Finsternis vor ihm weicht und nicht er. Jesus brach hier mit den Konventionen, mit den Traditionen, mit den Sitten und Bräuchen seines Volkes, weil sie in der Situation aus der Sicht des Reiches Gottes keinen Wert hatten. Und hier merken wir, dass Jesus nicht ein Sklave ist von dem, was einfach üblich ist, sondern dass er immer fragt, was dient dem Reich Gottes? Was ist jetzt dran? Was will der Vater tun? Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Hier passiert was Spannendes jetzt in dieser Situation. Jesus hat ja ursprünglich einfach nur um Wasser gebeten. So was ganz Natürliches, ganz Menschliches. Ich weiß nicht, ab welchem Zeitpunkt Jesus wusste und ihm bewusst geworden ist, dass Gott, dass der Vater dieses Gespräch gebrauchen möchte. Ich weiß nicht, ob er aus diesem Zweck schon zu diesem Zweck dorthin gekommen ist, in diese Gegend, oder ob er in der Situation merkt, dass hier was Bedeutendes passiert, dass der Vater hier was initiiert, um die ganze Stadt zu erreichen, was wir dann gleich sehen werden. Aber als diese Frau zurückfragt, fragt, wie das kommt, dass er ausgerechnet mit ihr redet, fängt Jesus an, ihr eine geistliche Botschaft mitzugeben, aus einer völlig natürlichen Situation heraus. Und so funktioniert erstmal Evangelisation. Also das kann man hier lernen, wie Evangelisation funktioniert. Aus einer völlig natürlichen Situation heraus fängt Gott an, sein Reich zu bauen und das Evangelium weiterzugeben. Jesus war trotz Müdigkeit, trotz Erschöpfung und trotz Durst immer noch wachsam und sensibel genug, um mitzubekommen, dass der Vater jetzt was tun möchte durch ihn. Und das ist was, was uns vielleicht auch manchmal schwerfällt, also mir auch, wenn ich erschöpft bin, wenn ich fertig bin, wenn ich gerade irgendeinen wichtigen Dienst hinter mir habe und dann trotzdem noch mit dem Vater verbunden zu sein, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Nämlich, wenn wir bei ihm lernen, zur Ruhe zu kommen, dann sind wir auch fähig, selbst in solchen Situationen noch von ihm gebraucht zu werden, ohne dass es uns aussaugt und uns noch die letzten Kräfte raubt. Jesus hat gelernt, sich im Vater zu stärken, in der Gegenwart des Vaters und nicht vom Vater Urlaub zu machen, um mal kurz runterzukommen und sich wieder zu erholen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um gebrauchsfähig zu sein für Gott. Dass wir lernen, bei ihm zur Ruhe zu kommen, uns bei ihm auszuruhen, uns in ihm zu stärken. Jesus hat gelernt, sich vom Geist regieren zu lassen und nicht nur von seinem Körper, von seiner Seele, von seiner Laune und von seinem Befinden und von dem, was ihm gerade so durch den Kopf geht. sondern er blieb in jeder Situation auf das ausgerichtet, was der Vater will. Und es hat ihn nicht kaputt gemacht, sondern das war die Quelle seiner Kraft und seiner Stärke. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast recht, das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jetzt geht Jesus darin über, auf ihre Lebenssituation zu schauen, und er sagt ihr etwas über sie, was er nicht hätte wissen können. Er war ja fremd in der Gegend. Und er wusste etwas, wo diese Frau merkt: Jetzt wird's übernatürlich. Jetzt wird's krass. Der weiß was über sie, was er eigentlich nicht wissen kann. Das ist die Kraft des prophetischen Dienstes. Da, wo das Prophetische auftaucht, da merken wir, dass solche Dinge geschehen, und das ist die beste evangelistische Strategie, die man überhaupt entwickeln kann. Man kann sich alle großen evangelistischen Programme sparen, wenn sowas geschieht. Dass nämlich Gott einem was offenbart, dass man von Gott her was sieht und was hört, was man eigentlich nicht wissen kann. Und wenn man das hineinspricht in das Leben eines Menschen, da merken wir, wie die Herzen aufgehen in einer Art und Weise, die man menschlich nicht produzieren kann und nicht machen kann. Und hier wird diese Frau nervös. Jetzt merkt sie, jetzt passiert was Bedeutendes. Dieser Mann, der weiß was er nicht wissen darf. Paulus sagt ja nicht umsonst, dass wir nach den geistlichen Gaben streben sollen, am meisten aber, dass wir prophetisch reden. 1. Korinther 14, Vers 1. Weil diese Gabe eine Durchschlagskraft hat, was man sonst nirgends erleben kann, wenn sowas geschieht. Jesus, und wir merken hier auch Jesus wieder, er ist voll bei dieser einen Frau. Also er interessiert sich nicht nur für das Schicksal von Nationen und Städten und Gegenden und ganzen Volksgruppen, sondern er interessiert sich einfach auch für das Schicksal einer einzelnen Frau, die dort vor ihm steht. Die Frau öffnet sich, als sie merkt, dass es hier nicht nur um Geschichten über Abraham, Isaak und Jakob geht, sondern um sie. Und in dem Moment, wenn das passiert, wenn Menschen das Gefühl haben, es geht Jesus, es geht Gott wirklich um mich, und er sieht in mein Leben hinein und er hat eine Perspektive, die kein anderer bisher hatte, in dem Moment öffnen sich die Herzen. Und in dem Moment dringt das Wort Gottes durch. Und sie sagt zu ihm: Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaub mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gottes Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Die Frau, die will erstmal, man merkt, auf welcher Ebene sie gedanklich unterwegs ist. Sie will erstmal rausfinden, wer recht hat. Auf welchem Berg soll man nun richtig anbeten? Wer macht's richtig? Wir oder die Juden? Ist die Anbetung so richtig oder ist sie so richtig? Darüber kann man sich ja auch in christlichen Kreisen trefflich streiten. Wie geht denn die Anbetung richtig? Wer macht's richtig? Wer ist auf welchem Berg richtig unterwegs? Beim Licht auf dem Berg oder auf einem anderen Berg? Und sie glaubt zu wissen, dass auch in Zukunft sich mal alles ändern wird, wenn der Messias kommt, und dann ist alles klar, und sie haut ja alles raus, was sie weiß, und Jesus sagte Folgendes: Erstens, es geht überhaupt nicht darum, wer in dieser Frage recht hat, denn es werden Zeiten kommen, die werden alles auf den Kopf stellen. Im Grunde haben weder die Juden noch die Samariter recht, denn es wird mal weder um den Berg gehen, um den einen Berg noch um den anderen Berg. Es geht um Geist und Wahrheit und nicht um Berge, Häuser, Traditionen, Kulte und Gewohnheiten. Das stellt Jesus erstmal klar. Und zweitens, und das ist jetzt auch spannend, zweitens konfrontiert Jesus sie mit einer Tatsache. Sie sagt: Ich weiß, wenn der Messias kommen wird, den man Christus nennt, der wird uns alles lehren und das wird dann alles passieren in Zukunft. Und Jesus holt sie in die Gegenwart hinein und sagt: Ich bin jetzt hier. Sie hat Vorstellungen von dem, was kommen wird und was Gott mal alles in Zukunft tun wird. Und es kann auch sein, dass wir manchmal in der Zukunft unterwegs sind. Also ich bin so jemand, dass ich immer eigentlich 10 Jahre im Voraus lebe und meine Frau brauche, dass sie mich in die Gegenwart zurückholt. Und Jesus ist daran interessiert, uns jetzt im Hier und Jetzt und heute zu begegnen und dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass Jesus jetzt hier ist. Im Alltag. Tagtäglich. Er ist jetzt hier. Man kann in der Zukunft leben und von Erweckungen träumen und von dem, was alles mal kommen wird und von der Entrückung, ob mit oder ohne Lebensversicherung. Aber Jesus ist auch jetzt hier und er konfrontiert diese Frau damit und sagt, jetzt bin ich hier, ich bin's. Ich bin Christus. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da ging sie aus der Stadt heraus und kam zu ihm. Jesus macht aus einer verachteten Frau, die schon den 6. Mann gerade hat, eine der größten Evangelisten in Samaria. Innerhalb kürzester Zeit. Ein Gespräch reicht aus, dass aus einer Frau, die wahrscheinlich sogar in ihrer eigenen Stadt und in ihren eigenen Kreisen verachtet war, das Zugpferd des Evangeliums wird in Samaria und sie bringt eine ganze Stadt zu Jesus an diesem einen Tag. Eine ganze Stadt geht raus zu Jesus wegen dem Zeugnis dieser einen Frau und das bisherige Leben dieser Frau war Jesus längst nicht so wichtig wie das zukünftige Leben dieser Frau. Es ist nicht entscheidend, wie man anfängt, sondern es ist entscheidend, wie man aufhört. Und das ist was, was wir immer wieder finden, wenn wir von Jesus lesen. Es ist nicht entscheidend, wie man anfängt, sondern wie man aufhört. Und wenn Jesus hineintritt in unser Leben und in verkorkste Situationen, dann kommt er mit einer Perspektive für die Zukunft und nicht nur mit Kritik bezüglich der Vergangenheit. Sondern wenn Jesus kommt, wenn er sich uns nähert in unserem Leben und hineintritt in unser Leben, dann, weil er eine Veränderung sucht und weil er eine Perspektive hat, dass die Dinge anders werden können und werden und weil Jesus ein Interesse an dem hat, was aus uns werden kann und nicht nur an dem, was wir mal gewesen sind. Als ich so diese Geschichte nochmal auf mich wirken lassen habe, da habe ich mich an was erinnert, was ich mal vor langer Zeit im Zusammenhang mit Gemeindeaufbau gehört habe, ein Vergleich, der sich mir eingeprägt hat und der hängt mit Rinderzucht zusammen. Jetzt kommen wir dazu. Es werden ja in allen Teilen der Welt Rinder gehalten oder in vielen Teilen der Welt. Und die Art und Weise der Haltung von Rindern läuft sehr verschieden ab und das liegt auch an der Größe der Herden, die es gibt. Also es gibt ja beispielsweise in Amerika und in Australien vor allem gibt es gigantisch große Herden, sowas kennen wir überhaupt nicht hier in Europa. Also als Beispiel mal die größte Rinderranch der Welt in Australien, Anna Creek Station, umfasst eine Fläche von der Größe Mecklenburgs, Mecklenburg-Vorpommerns. Das ist eine Rinderranch. Also über 23.000 Quadratkilometer. Das ist größer als Israel. Und es ist einfach eine Ranch dort mitten in Australien. Und wenn man so die Karte von Australien sieht, ist es trotzdem nur ein kleines Fleckchen Land. Dort haben in den besten Jahren, wenn gute Jahre waren, haben bis zu 18.000 Rinder dort gelebt und dazugehört. Das ist Rinderhaltung auf hohem Niveau. Und die meisten Ranches dieser Welt, die sind bedeutend kleiner. Aber trotzdem gibt es sehr unendlich viele Ranches, wo einige tausend Rinder gleich mal leben und dort aufgezogen werden. Natürlich leben die dann auf großen Freiflächen und nicht irgendwo im Stall. Solche Ställe gibt es nicht. Jetzt die spannende Frage, wie sorgt man dafür, dass die Herde beisammen bleibt und nicht jedes Rind abhaut, wohin es gerade will. Man hat also riesige Flächen, massenhaft Rinder und die Frage ist, wie hält man die beisammen? Wie sorgt man dafür, dass die nicht einfach abhauen? Und jetzt muss ich sagen, es ist schon sehr lange her, dass ich das gehört habe. Ich weiß nicht mehr alle Details, aber ich will es trotzdem erzählen, weil ich habe da einen geistlichen Zusammenhang gut verstanden und hoffe, dass ich das auch vermitteln kann. Was bei solchen großen Herden und Flächen ja nicht funktioniert, ist, dass es einen Rinderhirten gibt, der jedes Rind einzeln beaufsichtigt und guckt, dass es ihm gut geht und dass es bei der Herde bleibt. Das geht nicht. Deswegen gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, vor allem zwei Modelle. Das erste Modell wäre, dass man Zäune baut. Die müssen natürlich riesige Flächen umfassen. Also wenn man eine Herde beisammenhalten will durch Zäune, das ist ein ordentliches Unternehmen, was man da durchführen muss. Die Vorteile sind, wenn man eine Herde durch Zäune zusammenhält, dass die Rinder nicht abhauen können. Die wissen, wo die Grenzen sind, bis wohin es geht und nicht weiter. Man findet fast jedes Rind irgendwann wieder. Und wilde Tiere können ja nicht so leicht zur Herde vordringen, wenn es gute Zäune sind. Die Nachteile sind, wenn man auf diese Weise versucht, eine Herde beisammen zu halten, dass man ständig damit beschäftigt ist, die Zäune abzufahren, zu gucken, ob die noch heile sind, Löcher zu flicken, die Zäune instand zu halten und sich die ganze Zeit um die Zäune zu drehen und die Grenzen zu sichern. Immer zu gucken, dass alles noch sicher ist, damit bloß keiner abhaut. Immer wieder befestigen das Ganze. Und wenn man den Zaun an einer Stelle dicht hat, ist er wahrscheinlich an der nächsten Stelle schon wieder ein Loch drin. Und man muss schon wieder gucken, dass man die Grenzen wieder gesichert kriegt, damit die Herde beisammen bleibt und keiner abhaut. Und was im Grunde passiert, ist, dass man sich die ganze Zeit um die Zäune und um die Grenzen kümmern muss und sich darauf konzentriert. Bei diesem Modell gilt die ganze Aufmerksamkeit den Grenzen dieser Ranch. Bis wohin darf man und bis wohin nicht. Die zweite Möglichkeit wäre, dass man Brunnen baut oder Quellen erschließt, die sich in diesem Gebiet befinden. In dem Moment wird die Wasserquelle zum Mittelpunkt der ganzen Ranch. Die Vorteile davon sind, die Tiere, die haben Durst und die werden immer wieder dorthin zurückkommen, wo ihr Durst gestillt wird. Die werden immer wieder den Brunnen suchen und die Quelle suchen. Und der Großteil der Herde wird sich immer wieder dort sammeln, wo das Wasser fließt. Man muss sich viel weniger mit den Grenzen, mit den Zäunen, mit den Sicherungsanlagen beschäftigen, weil der Brunnen oder weil die Quelle eine eigene Anziehungskraft entwickelt. Die Herde, die bleibt zusammen, nicht aufgrund irgendwelcher menschlichen Zwangsmaßnahmen, die man ergreift oder Schutzvorkehrungen, sondern einfach aufgrund der Sehnsucht nach Wasser, die in jedem Rind drin ist, in jeder Kuh. Die Nachteile sind, es kann natürlich passieren, dass einzelne Kühe zu weit abhauen und das Wasser der Nachbarranch irgendwie besser finden und interessanter finden. Die Verluste müssen eingerechnet werden, wobei die Erfahrung eigentlich zeigt, dass solche Modelle gar nicht so viele Verluste mit sich bringen, sondern dass die Mehrheit der Herde immer wieder dort bleiben wird, wo ihr Durst gestillt wird, wo genug Wasser fließt. Und ich glaube, ihr beginnt jetzt schon zu verstehen, worauf dieser Vergleich hinaus will. Das ist, also das eine, das erste Modell mit den Zäunen beschreibt im Grunde ein Modell der Kontrolle, wie man mit Menschen umgehen kann. Das andere Modell ist ein Modell der Freiheit und des gestillten Durstes, was mit einer völlig anderen Motivation einhergeht. Und genau das kann man auf Gemeinde übertragen, das kann man auf jede geistliche Gemeinschaft übertragen. Beides sind Wege, die man wählen kann, um die Herde beisammen zu halten. Und es funktioniert in gewisser Weise. Aber nicht beide Wege sind aus dem Geist Jesu geboren. Das erste Modell, das beschreibt Paulus in Römer 7 und 8 als das System des Gesetzes. Das Gesetz herrscht über den Menschen, es umzäunt ihn quasi. Es richtet Zäune auf, damit klar ist, wo die Grenzen sind. Das Gesetz markiert unsere Grenzübertritte und wird uns immer wieder herausfordern, uns zu fragen, springe ich drüber oder mache ich es nicht? Hau ich ab oder bleibe ich hier? Überschreite ich die Grenze oder mache ich es nicht? Suche ich mir die nächste Lücke im Zaun oder nicht? Das wird unsere Aufmerksamkeit immer anziehen, wenn wir in diesem System des Gesetzes leben. Das zweite Modell, das beschreibt Paulus auch in Römer 7 und 8, als das System des Geistes. Es wird mich zu Jesus, also er wird mich zu Jesus ziehen, nämlich zur Quelle, also der Geist Gottes, der wird mich zur Quelle in Person ziehen, nämlich zu Jesus, weil ich Durst nach ihm habe und weil ich merke, dass mein Durst bei ihm gestillt wird. Besser als überall sonst. Er zieht meine Aufmerksamkeit an. Er, der Brunnen in Person ist, die Quelle in Person, Und das wird automatisch dafür sorgen, dass ich mich von den Grenzen immer weiter entferne. Beziehungsweise, dass sie mir in immer weitere Ferne rücken. Dass ich vielleicht manchmal gar nicht weiß, wo sie genau verlaufen, weil ich mich gar nicht dort bewege. Weil ich eine Sehnsucht habe, dass mein Durst gestillt wird, dort, wo das Wasser fließt. In Römer 8, Vers 14 heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Die vom Geist Gottes geleitet werden, die geführt werden, die angezogen werden. Was zieht mich an und nimmt meine ganze Aufmerksamkeit in Beschlag als Christ? Was ist es, worauf ich die ganze Zeit schaue und was mich beschäftigt in meinem christlichen Alltag? Die Grenzen? Wie weit darf ich gehen? Was ist erlaubt und was nicht? Oder wenn ich in verantwortlicher Position bin, wie weit lasse ich die anderen gehen? Wo ist die Grenze erreicht? Oder leitet mich der Geist Gottes? Zieht er mich an? Zieht er mich zu Jesus? Zieht er mich zur Quelle? Ist das mein Bezugspunkt, auf den ich schaue, der mich in Beschlag nimmt, der meine Aufmerksamkeit anzieht und meine Aufmerksamkeit weckt? Oder wenn ich in der verantwortlichen Position für andere bin, dann ist die Frage, schaffe ich Orte, wo man wirklich Jesus begegnen kann? Wo man wirklich zur Quelle durchdringt, wo ein Durst gestillt wird? Bin ich eine Hilfe für andere, solche Orte zu finden? Ist das mein Fokus und das, wo ich mich bewege die ganze Zeit? Paulus sagt in Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Ein Sklave, der muss dort sein, wo er ist. Deswegen braucht man Zäune, damit er nicht abhaut, damit er dort bleibt, wo er ist, wo man ihn haben will. Und der Sklave wird seinerseits immer wieder schauen, wo die Lücke im Zaun ist, damit er das Weite suchen kann, sobald sich ihm eine Gelegenheit bietet. Das wäre die das, was einen Sklaven bewegt und was den Sklavenhalter auch bewegt. Ein Sohn, der hat das Privileg, da sein zu dürfen, wo sein Durst zu jeder Zeit gestillt werden kann. Er ist der Erbe all dessen und er bleibt freiwillig da. Sein Bezugspunkt ist der Vater und nicht der Zaun. Das, was ihn anzieht, was ihn beschäftigt, ist der Ort, wo sein Durst zu jeder Zeit gestillt wird und wo er weiß, dass er der Erbe all dessen ist, was dort fließt und was dort hervorsprudelt. In 2. Korinther 3, Verse 6 und 17 sagt Paulus, denn der Buchstabe tötet, also der Buchstabe ist das Gesetz, das tötet, der Geist aber macht lebendig, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da sind keine Zäune. Der Zaun, der wird auf Dauer das Leben nicht erhalten. Das führt Paulus aus. Wenn es nur der Zaun ist, der eine Herde beisammen hält, und nicht die Quelle, dann wird es am Ende den Tod bringen. Das Wesen des Geistes aber ist, dass er uns immer Freiheit lässt. Aber das, was er zu bieten hat, ist so sättigend, so erfrischend und so stärkend und es stillt den Durst in einer Tiefe, dass man sich vieles andere sparen kann. Viele Sicherheitsmaßnahmen, viele Zwangsmaßnahmen, um die Herde beisammen zu halten, das kann man sich alles sparen, wenn die Quelle wirklich zu finden ist. Wenn die Quelle wirklich fließt. Die wahre Quelle ist anziehend genug, dass man sich die Zäune in der Regel sparen kann. Da, wo man wirklich Jesus begegnet, da wird ein Durst gestillt in einer Tiefe, wie es nichts anderes stillen kann. So funktioniert es auch auf den Ranches. Aber es kommt noch ein Faktor dazu bei diesem System von Rinderhaltung. Wir wollen ja auch was lernen heute für die erzgebirgische Viehzucht. Die meisten Ranches in Australien oder in den USA, die sind ja in verhältnismäßig trockenen Gegenden. Zumindest kann es in manchen Jahren ziemlich trocken werden dort. Und je trockener eine Umgebung ist, umso anziehender ist die Quelle. Wenn die Umgebung richtig trocken ist, dann tritt die Quelle umso mehr hervor als der Ort, wo man hin will. Das wird noch schöner und noch anziehender. Je lebensfeindlicher die Umgebung ist, umso herrlicher ist die Quelle, die zu finden ist. Die Anziehungskraft und die Reichweite einer solchen Quelle, die erhöht sich ungemein. Die erweitert sich total. Dagegen in einer satten, überversorgten Umgebung, da verliert der einzelne Brunnen an Bedeutung. und die einzelne Quelle. Da, wo man überversorgt ist, da, wo die Herde satt ist, da muss man entweder zusätzliche Reize schaffen, um die Aufmerksamkeit der Rinder zu erregen, oder man muss Zäune bauen, damit sie irgendwie da bleiben. Letzteres, das kann zwar eine äußere Zugehörigkeit zur Herde erreichen, aber niemals eine innere. Und Jesus geht es immer um eine innere Zugehörigkeit zur Herde. Und diese innere Zugehörigkeit zur Herde, die wird nur erreicht, indem man die Quelle findet und nicht indem man eingezäunt wird. Jesus geht es immer um eine Zugehörigkeit des Herzens, dass wir einen inneren Antrieb haben, ein inneres Suchen nach ihm, einen intrinsischen Antrieb, sagt man. Von innen heraus, dass wir eine Sehnsucht danach haben, dass unser Durst gestillt wird. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir ihn suchen und dann werden wir ihn finden. Meine Nebenbemerkung, wenn wir merken, ich meine, wir leben in einer übersättigten Zeit, wo die Umgebung manchmal, na gut, manchmal kann sie auch sehr trocken sein, aber wenn es uns so geht manchmal, dass wir merken, dass uns der Durst nach ihm eigentlich fehlt und dass wir nur wenig Durst haben, den wir bei ihm stillen wollen, dann könnte es vielleicht sein, dass wir uns in zu viel Sicherheit bewegen, in zu viel Bequemlichkeit, dass wir uns in zu viel Überversorgung in manchen Bereichen unseres Lebens bewegen und deswegen den Bedarf nach Jesus überhaupt nicht richtig spüren können. In diesem Zustand, da ist man viel mehr versucht, umherzuwandern, zu gucken, wo die Lücken im Zaun sind und was es noch für zweifelhafte Gewässer bei den Nachbarn irgendwo zu finden gibt. In solchen Situationen, da kann es helfen, sich manchmal bewusst herauszubegeben aus aller Bequemlichkeit und aus mancher Sicherheit und sich mit Gott an trockene Orte zu wagen. Wenn wir unsere Beziehung zu Gott beleben wollen, dann lasst uns an trockene Orte gehen. Da werden wir die Sehnsucht nach ihm und dass er unseren Durst stillt, noch viel mehr spüren als zuvor. Dass wir uns zum Beispiel für ihn in Bereichen engagieren, die in uns neue Sehnsucht nach seiner Erfrischung, nach seiner Stärkung wecken. Dass wir uns nicht nur an Orten bewegen, wo wir keinen Hunger spüren, sondern dass wir bewusst fragen, Gott, an welche Orte willst du mich senden, die trocken genug sind, damit ich dort Leben in deinem Namen Leben mit hineinbringen kann und damit ich wieder einen Hunger spüre nach dir, einen Durst spüre, den ich bei dir stillen kann. Zum Beispiel, indem man sich mal was traut für Jesus, was uns wirklich was abverlangt und nicht nur in sichere Umgebung bewegen und das tun, was wir schon immer getan haben, sondern sich mal was trauen, was uns was kostet. Jemanden von Jesus erzählen, der ihn nicht kennt und was uns herausfordert. Sich irgendwo für andere engagieren, wo wir uns überwinden müssen. Sich mal bewusst von manchen Dingen auch lösen, auf manches verzichten, um wieder Hunger und Durst zu spüren. Es geht darum, wieder neu Durst zu bekommen nach Jesus und nach Wegen zu suchen, wie wir seinen Brunnen, wie wir seine Quelle wieder neu schätzen lernen. Um nochmal zurückzukommen zu diesen zwei Modellen des Ranchings, der Rinderhaltung. Das ist ja wie ein Gleichnis zu verstehen, wo zwei Wege beschrieben werden. In der Geschichte von Jesus und der Samariterin, da taucht ja ein Brunnen auch direkt auf. Das ist ja das Schöne. Es ist eine Geschichte, die führt einem das plastisch vor Augen, worum es geht. Wir begegnen hier in eindrucksvoller Weise diesem zweiten Modell, wo das Wasser fließt. Hier gibt es diese unmittelbare Parallele mit dem Brunnen und dem, was Jesus sagt, über das Wasser, was er gibt, wo man nie wieder Durst hat. Und Jesus hätte aber auch diese Frau andererseits auf zahlreiche Grenzzäune hinweisen können. Wenn man sich überlegt, was Jesus hätte alles an Grenzen aufzeigen können in diesem Gespräch, wenn er schon mal die Chance hat, mit so einer Samariterin zu reden, noch dazu mit so einer verlorenen, verworfenen Samariterin. Sie war zum einen eine Samariterin, Jesus hätte sie konfrontieren können mit den vielen Zäunen, die die Samariter überschritten haben, diese vielen Grenzen, die sie übertreten haben, die falsche Lehre, die falsche Theologie. Sie haben zur falschen Gruppe gehört in Israel. Sie haben am falschen Heiligtum angebetet, auf dem Berg Gerizim und nicht in Jerusalem. Ihre Anbetung war sozusagen schräg. Dann ihr Umgang mit dem Alten Testament war fragwürdig. Sie haben alle anderen Schriften abgelehnt, außer die fünf Bücher Mose, die ganzen Propheten und so, da haben sie nicht viel von gehalten. Sie haben damit gerechnet, dass der Messias aus dem Stamm Josefs kommt und nicht aus dem Stamm Juda. Und da geht ja alles drunter und drüber. Und Jesus hätte sagen können, pass mal auf, wenn du wirklich Gott kennenlernen willst, dann du hast diese Grenze überschritten und diese und jene. Und hätte ihr das alles aufzeigen können. Außerdem ihr Lebenswandel. Unter aller Kanone hätte man sagen müssen. Ja? Jesus wusste es ja sogar. Und das Spannende ist, er lässt kurz durchblicken, dass er all das weiß. Aber viel mehr passiert hier nicht in der Situation. 5 Männer hat sie gehabt und den sie jetzt hat, der 6. sozusagen, ist gar nicht ihr Mann. Ich weiß nicht, was das bedeutet, ob sie jetzt 5 Scheidungen hinter sich hatte und jetzt gerade mit einem fremd geht, der mit einer anderen verheiratet ist, wie auch immer. Es war eine Situation, die Jesus hätte ausnutzen können und sagen, pass auf, das und das und das. Es trennt dich von Gott, bring es in Ordnung, du bist völlig daneben, du hast so viele Grenzen überschritten. Auf jeden Fall hätte Jesus viele Grenzzäune beim Namen nennen können, stattdessen erwähnte er einfach nur kurz, dass er all das weiß. Er kennt sie. Und dann, was er dann als nächstes tut, ist folgendes, er öffnet dieser Frau den Blick für den Brunnen, für die Quelle. Er bleibt nicht bei den Zäunen stehen, sondern er signalisiert, dass vor Gott die Dinge bekannt sind und dann zeigt er ihr, wo der Brunnen zu finden ist. Er begegnet ihr als die lebendige Quelle. Er sagt ihr, dass er diese Quelle ist. Aber noch viel mehr, diese Begegnung mit Jesus, mit der Quelle in Person, ist für diese Frau so eindrucksvoll und so belebend, dass sie in einen neuen Menschen verwandelt wird, in dem Moment, wo sie der Quelle begegnet. Und in dem Moment, wo sie der Quelle begegnet, haben sich viele Probleme schon halb erledigt. Das, was Jesus gesagt hat, das geschieht hier leibhaftig vor seinen Augen. Er sagt, wenn du von diesem Wasser trinkst, dann wird es in dir eine Quelle lebendigen Wassers, was aus dir raussprudeln wird. Und genau das geschieht. Diese Frau trinkt von Jesus, also von der Quelle in Person. Und sie rennt los in die Stadt und es sprudelt aus ihr heraus. Und was macht sie? Sie bekennt selbst ihre Grenzüberschreitungen. Das musste nicht Jesus machen und in die Stadt gehen und sagen, hör zu, diese Frau, die hat es vermasselt, aber Gott ist gnädig genug, dass er es nochmal mit ihr versucht, sondern er führt sie zur Quelle und sie selbst geht hin und sagt, er weiß alles, was ich getan habe und schaut her, ob das nicht Christus ist, ob das nicht die Quelle in Person letztendlich ist. Sie lädt die Leute ein, zu Jesus zu kommen, es sprudelt aus ihr heraus, was sie bei ihm erlebt hat, was sie bei ihm gefunden hat und was hat dazu geführt? Nicht das Aufrichten der Zäune, sondern das Führen zur Quelle, zum lebendigen Wasser. Einfach die Begegnung mit Jesus. Eine echte Begegnung mit Jesus, die führt dazu, dass sich viele Dinge von selbst erübrigen. Wenn wir sehen, wie Jesus mit anderen umgeht, mit Zachäus, wie er mit der Ehebrecherin umgeht, die zu ihm geführt wird, das ist immer wieder dasselbe Modell. Immer und immer wieder dasselbe Modell. Andere klagen an, Jesus signalisiert, ich weiß, ich kenne dich, ich weiß all das und jetzt schauen wir, was wir dir zu trinken geben. Und er füllt die Leute ab mit der Begegnung mit ihm, mit seiner Gegenwart und all das führt dazu, dass Zachäus plötzlich sagt, ich werde alles in Ordnung bringen. Er selbst kommt und sagt, ich will das alles zurückgeben. Und die Leute, die um diese Ehebrecherin herumstanden, die wurden sich plötzlich ihrer Sünden bewusst, obwohl Jesus nicht öffentlich jetzt gesagt hat, pass auf, du, dir wollte ich vor allem jetzt mal sagen, was du letzte Woche wieder verbockt hast und du das und das und das. Die Begegnung mit Jesus reicht aus, dass uns all das bewusst wird, wenn es eine echte Begegnung mit Jesus ist, wenn wir wirklich von der Quelle trinken und wenn wir anderen helfen, wirklich die Quelle zu finden, dann haben sich viele Probleme schon halb erledigt. Lass uns persönlich immer wieder beten, dass wir diesen Kontrast zwischen den Zäunen und der Quelle wirklich in der Tiefe des Herzens verstehen. Darin liegt aus meiner Sicht ein wesentlicher Schlüssel, ob wir persönlich und ob unsere Gemeinden mit geistlichem Leben erfüllt werden oder nicht. Ob wir wirklich geistlich lebendig werden. Und lass uns danach suchen, dass wir anderen gegenüber Möglichkeiten für echte Gottesbegegnungen schaffen. Dass unser Dienst an anderen darin besteht, dass sie durch die Begegnungen mit uns Jesus begegnen. Dass wir Gelegenheiten schaffen und suchen, wo Menschen wirklich Jesus persönlich als der Quelle des lebendigen Wassers begegnen können. und nicht, dass wir sie vorrangig mit den Zäunen vertraut machen und dabei vergessen, sie mit der Quelle selbst vertraut zu machen. Wenn die Reihenfolge nicht stimmt und der Schwerpunkt nicht stimmt, dann werden wir nicht Leben bringen, sondern Tod. Davon hängt ab, ob wir Menschen ins wahre Leben führen oder womöglich nur in eine religiöse Knechtschaft. Es geht um die Schwerpunkte, es geht um die Seite, von der man rankommt, um die Herzenshaltung, um die Blickrichtung, mit der man rankommt. Das Leben ist nur in der Quelle zu finden und sonst nirgends. Und wenn wir sehen, wie Jesus hier agiert mit dieser Frau, dann finden wir das in hervorragender Weise, wie Jesus selbst als der lebendige Brunnen mitten in Samaria sichtbar wird für diese Frau und für alle, die zu ihr geführt wurden. Und ich will einfach nur zum Schluss noch mal kurz die paar Punkte nennen und zusammenfassen, die ich hier von Jesus lerne in dieser Situation. Das erste ist, Jesus ist immer zielorientiert und nicht konfliktorientiert. Lasst uns auch so leben. Er weiß, welche Konflikte sich lohnen auszutragen und welche nicht. Er ist nicht konfliktorientiert, sondern zielorientiert. Das ist wichtig. Er will nicht provozieren, sondern verändern. Das zweite, Jesus hat keine Berührungsängste, weder vor Gegenden noch vor Menschen. So funktioniert das Reich Gottes. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir Menschen lieben, brauchen wir keine Angst mehr vor ihnen zu haben. Das dritte, Jesus war ein schwacher Mensch und war trotzdem bereit, sich dem Vater in jeder Situation zur Verfügung zu stellen. Lasst uns lernen, uns in ihm zu stärken und nicht von ihm Urlaub zu machen und Pause zu machen, sondern auch in unseren größten Momenten der Schwachheit damit zu rechnen, dass wir für ihn immer noch fähig genug sind, bedeutende Dinge zu tun. In unserer Schwachheit ist er mächtig. Das vierte, Jesus brach mit Konventionen und mit Traditionen seiner Zeit, wenn sie aus der Sicht des Reiches Gottes keinen Wert hatten in dem Moment. Auch wenn die anderen empört waren ringsrum und die Jünger sich fragen, was macht er da? Er redet mit einer Frau. Also ist es erlaubt, mit Frauen zu sprechen. Das ist die Lehre von heute Abend. Fünftens, er war auf das Leben von einzelnen und auch von einzelnen individuellen Menschen ausgerichtet und nicht nur aufs Große und Ganze. Seine Botschaft traf mitten ins Herz von einzelnen Menschen. Lasst uns Zeit nehmen, auch für einzelne Menschen. Und das Sechste, Jesus ist jetzt hier und nicht einfach nur der, auf den wir warten für die Zukunft, sondern er ist jetzt hier. Und lasst uns in diesem Bewusstsein leben, dass er vor uns steht, dass er hier ist, um uns herum und da, wo wir sind, und dass wir jederzeit Zugang haben zu ihm, dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, jeden Tag, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, dass wir lernen, im Hier und Jetzt zu leben und nicht nur in Erwartung zukünftiger Ereignisse, sondern er ist heute hier. Lasst uns das bewusst wahrnehmen und lernen, Jesus nachzufolgen. Nachzufolgen bedeutet, die Dinge so nachzumachen wie er, von ihm zu lernen und so werden zu wollen wie er. Und da wollte ich uns einfach mit hineinnehmen, so in dieses Lehrstück von Evangelisation, dieses Lehrstück von Leben im Geist und von einem geistlichen Leben. So sieht's aus. Lasst uns so leben und darum bitten, dass Gott uns das schenkt. Amen.